Ja, wir machen weiter in unserer Predigtreihe Ansteckendes Christsein. Wer weiß noch, wie die letzte hieß? Ansteckend? Aha. Ansteckend direkt. Und um wen ging es dabei? Wer war dieser Direkte? Petrus. Der Petrus war das. Der Sören wusste eigentlich nicht, welches Thema ich habe im Detail, aber er hat es schon richtig vorausgesagt, indem er sagte, der intellektuelle C.S. Lewis. Und heute geht es um das Thema ansteckend intellektuell. Wer könnte dieser Intellektuelle gewesen sein? Petrus, der Direkte? Paulus, genau, Paulus, der Gelehrte. Und es geht um die Situation, wo Paulus in Athen war. War von euch schon jemand mal in Athen gewesen? Ah, die Kossis, die waren in Athen. Super. Vielleicht könnt ihr gleich was dazu beitragen. Paulus war also auch in Athen. Und da finden wir als in der Apostelgeschichte, finden wir da diese Begebenheit, die ich uns vorlesen möchte. Ihr könnt sie dann auch mitlesen. Könnt ihr das lesen? Ja, geht es? Während Paulus in Athen auf Silas und Timotheus wartete, wurde er zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Daraufhin sprach er in der Synagoge zu den Juden und den Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Außerdem predigte er an jedem Tag auf dem Marktplatz zu den Menschen, die gerade vorbeikamen. Bei einer solchen Gelegenheit kam es zu einem Streitgespräch mit einigen Philosophen, und zwar Epikureern und Stoikern. Einige meinten von ihnen, dieser Mann ist doch ein Schwätzer. Andere sagten, er scheint von irgendwelchen Göttern zu erzählen. Denn Paulus hatte von Jesus und seiner Auferstehung gesprochen. Weil die Philosophen mehr über die neue Lehre erfahren wollten, nahmen sie den Apostel mit zu einer Sitzung des Stadtrates von Athen. Was wir von dir hören, ist alles neu und fremd für uns, erklärten sie Paulus. Wir möchten gerne Genaueres darüber wissen. Denn sowohl die Athener als auch die Fremden in dieser Stadt beschäftigen sich alle, die auf dem am liebsten damit, Neuigkeiten zu erfahren und weiterzuerzählen. Wie bei uns heute. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren und rief, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch die Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da hatte ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Clever. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und die Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt, was sie zum Leben brauchen. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen ihm mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Weil wir nun von Gott abstammen, ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Statuen aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen können. Diese sind doch nur Gebilde unserer Kunst und unserer Vorstellungen. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm zurückzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen, und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen einige zu spotten. Andere aber meinten, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Paulus verließ die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Darunter war Dionysos, ein Mitglied des Stadtrates, eine Frau, die Damaris hieß, und manch andere. Paulus, der hier in Athen, wartete auf seine beiden Freunde, Silas und Timotheus, und quasi so eine Sightseeing-Tour gemacht hat. Habt ihr auch so eine Sightseeing-Tour durch Athen gemacht? Ist euch da irgendwie was Besonderes aufgefallen in Athen? Interessante Altstadt, ne? Okay. Also Paulus war also auch auf so einer, in Anführungszeichen, Sightseeing-Tour. Er hat sich natürlich Athen angeguckt. Heute würde man sagen, eine Welthauptkulturstadt. Ja. Viele Baudenkmäler. Da wird Reichtum also wirklich deutlich. Also die waren damals gut auch betucht, die Athener, die dort wohnten und lebten. Und er trifft dort Menschen, er diskutiert mit ihnen und erzählt von seinem Glauben. Und wie wir eben hörten, diskutierte er halt eben auch mit Philosophen. Daher ist der Inhalt seiner ganzen Rede dann halt eben auch ein bisschen intellektueller angehaucht, kann man sagen. Der eine oder andere von uns mag das vielleicht auch ganz gerne, so zu philosophieren und so. Andere sagen, Mensch, das ist mir alles ein hohles Geschwätz. Ne? Der kann damit nicht so viel anfangen. Deswegen gibt es ja auch so unterschiedliche Charaktere. Ne, Petrus, der war so ein Typ, der knallte dir die Sache vor den Kopf, friss oder stirb. Paulus geht halt eben da ein bisschen anders vor. Werden wir noch sehen. Was wir uns aber gut zu beobachten ist, ist die Art und Weise, wie er mit den Leuten spricht. Mit welchen Argumenten er auf die zugeht, wie er sie abholt und wie er sie halt eben auch mit ihren eigenen Dichtern teilweise halt eben auch ein Stück konfrontiert. Schauen wir uns doch mal den Gesprächsverlauf an, und ich habe hier mal so ein paar Punkte, an denen ich mich jetzt so entlang hangeln möchte. Zum einen das Thema offene Augen. Also Paulus spaziert durch Athen. Er sieht die Schönheiten der Stadt und atmet. Athen war ja weltoffen, war ja ganz, ganz viele Völker dort auch, und atmet da so ein Stückchen diese weltoffene Atmosphäre. Und da bekommt er so einen Hals. Er bekommt so einen Hals. Das heißt, er wird zornig. Ja? Zornig wird er. Also er verliert, wie man so schön sagt, die Contenance. Das, was er dort gesehen hat, war für ihn so wahrscheinlich gar nicht so vorstellbar. Diese ganzen Götter, die er dort gesehen hat, waren natürlich schon für ihn eine Zumutung. Lukas hat das hier so formuliert, da heißt es, wörtlich heißt es mehr, er sah viele Götzenbilder. Die genauere Bedeutung heißt aber vielmehr, dass die Stadt mit Götzenbildern überhäuft war. Ich habe da zwei interessante Ausführungen dazu gefunden. Xenophon, ein griechischer Philosoph, beschreibt Athen mit den Worten, sie war ein großer Altar, ein großes Opfer. Also da muss überall, ne? Wenn man so nach Bayern kommt, da sieht man halt eben ganz viele kleine Kapellchen und so kleine, ne? Dann hier und da und dort. Das muss also dort unten in Athen damals also wesentlich mehr gewesen sein. Ein römischer, bitte? Auch heute, ne? Ein römischer Satiriker schrieb, es ist einfacher dort einen Gott als einen Menschen zu finden. Also das muss wirklich überladen gewesen sein zu der damaligen Zeit. Jeder hatte da wohl irgendwo so seinen Hausgott, ne? Keine Ahnung. Was aber zeigte, dass die Menschen tief religiös waren. Sie waren religiös. Sie glaubten an etwas Übernatürliches. Sie wussten, dass sie mit ihren Möglichkeiten an Grenzen stoßen und suchten dafür halt eben Hilfe bei etwas Höherem. Hoffnungslos religiös. Und in diese Situation hinein kommt also jetzt der Paulus, der den lebendigen Glauben erfasst hat und sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Glauben auszubreiten. Was ihm das Ganze gezeigt hat, war, dass sie nicht nur religiös waren, sondern dass sie halt eben auch in dieser extremen Religiosität eigentlich auch ohne Hoffnung waren. Denn die haben die Hoffnung, haben sie auf diese Steinstatuen gesetzt. Und deswegen holt er auch so aus und sagte halt eben auch, Mensch, Gott lebt nicht in Statuen aus Stein, aus Gold oder aus Silber. Gott ist einfach nicht darstellbar. Die Menschen dort hatten eigentlich nicht wirklich Gewissheit. Sie hofften, wenn sie da so eine Steinstatue anbeteten, dass das also ihnen helfen würde. Wir waren in Mexiko gewesen. Gudo hat das, glaube ich, letzten Sonntag auch kurz angesprochen. Da sind ja auch viele, im Katholizismus, viele, viele Heilige, viele Reliquien und so weiter. Und wir haben da beobachtet, wie in einer Kirche wirklich die Menschen von Station zu Station wandern, in der Kirche, niederknien, dort beten, was in Körbchen werfen, zur nächsten Station gehen, niederknien, beten, was ins Körbchen werfen und so 5, 6 Stationen innerhalb der Kirche abarbeiten, in der Hoffnung, dass ihnen das hilft. Religiös, keine Hoffnung, keine wirkliche Zuversicht. Arm, reich, intellektuell hochgebildet und trotzdem innen drin leer und hohl. Und Paulus hat das gesehen. Er sah diese Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit, er sah sie in der Perspektivlosigkeit mit ihren Göttern, diese Kopien, die sie sich da gemacht haben, in der Hoffnung, dass die ihnen also was helfen, die aber doch ohne Kraft, ohne alles sind, einfach nur leere Hülsen und Gestalten. Und das war so ein Stück halt eben auch die Sichtweise von dem Paulus, der halt eben gesehen hat, wie verblendet diese Leute waren, aber auf der anderen Seite aber auch suchend. Welcher Gott ist jetzt derjenige, der mir hilft von den 4.376 oder wie wir das gewesen sein mögen? Ja? Wer ist jetzt, welcher ist jetzt mein Gott oder muss ich mir noch einen schnitzen lassen, der mir hilft? Er zeigt in dieser Situation echte Gefühle. Er wird erstmal zornig. Er wird erstmal zornig, als er das sieht. Ne? Wie sie eben sagte, er bekommt so einen Hals. Was machen die sich da? Was bauen die sich da? Aber wir können auch zurückgucken. Mose damals, ne, war mal kaum ein paar Tage weg. Schon haben sie sich halt eben ein goldenes Kalb gebaut, gegossen und angebetet, als wenn ein selbstgefertigtes goldenes Kalb irgendwelche Kräfte hat. Heute suchen wir die Kräfte in irgendwelchen Steinen. Ne? Ist ja heute noch weit verbreitet. Die heilende Kraft von irgendwelchen Steinen, die sie irgendwo gefunden haben. Oder von irgendwelchen anderen Dingen. Also auch bei uns gibt es im Prinzip heute derartige Götzen, wo wir uns letztlich irgendwie Heilung, Heil, Perspektive, Hilfe versprechen. In der unterschiedlichsten Art und Weise. Die sind vielleicht heute nicht mehr so aus Stein gemeißelt, die sind nicht mehr aus Gold gegossen. Sie sehen anders aus, moderner. Ja? Vielleicht auch digitaler. Unserem Zeitgeist entsprechend gibt es diese Götter auch heute noch, von denen wir uns Hilfe versprechen. Er sieht also damals in dieser Situation die Hilflosigkeit der Leute und er wollte das einfach nicht so hinnehmen. Darum hat er die Leute angesprochen, die ihm da so begegnet sind. Ja? Und eins ergab das andere, dass ihn mit bis vor den Stadtrat genommen haben, das scheint ja Eindruck gemacht zu haben. Ist da einer, der von einem Gott spricht, der wirklich helfen kann? Ja? Und nimmt dieses Aufgewühlte, was er da so angesteckt hat, im Prinzip durch seine Äußerungen, nimmt er halt eben zum Anlass, und mit den Leuten zu argumentieren. Und man merkt so ein bisschen auch raus, es scheint ihm so richtig auch Spaß gemacht zu haben. Ne? Das waren so Leute auf seiner Ebene, die waren gebildet, mit denen er da gesprochen hat. Und da ist er mit ihnen halt immer wirklich anscheinend toll ins Gespräch gekommen, weil sie sich auf gleichem Niveau behandelt haben. Aber er hat es in einer feinen Art und Weise gemacht. Petrus, wenn man die miteinander zusammengebracht hätte, ich glaube, das hätte da richtig gefunkt. Die hätten gar nicht zugehört. Die hätten wahrscheinlich gesagt, Mensch, komm, Spinner, lass mal links liegen. Aber er hat es verstanden, sehr einfühlsam, mit einer gewissen Empathie auf die Leute zuzugehen und sie abzuholen und ihnen Brücken zu bauen zu ihrem eigenen Verständnis des Glaubens, um sie abzuholen und ihnen ein Stück von dieser Wahrheit halt eben auch rüberzubringen. Also er versuchte, sich in die Leute ein Stück hineinzudenken und mit ihnen zu reden. Er sprach deutliche Worte. Seine Gesprächspartner, neben den Juden, die er dort hatte, die auf dem Marktplatz da waren, hatte er halt eben auch Epikureer und Stoiker. Was sind das für Leute? Ich habe mal nachgeguckt, bei den Anhängern Episkus spielten die Götter keine bedeutende Rolle. Die interessieren sich überhaupt nicht für das Leben auf der Erde, geschweige denn, dass mit dem Leben mal abgerechnet werden würde. In ihren Augen war das Leben ein einziger Zufall. Na, ihr Zufälle? Seid ihr alle Zufälle? Von Gott gewollt, ne? Man soll es so nehmen, wie es kommt, und kann das alles in vollen genießen. Das war also deren Sichtweise. Die Vertreter der Stoa, die Stoiker, dachten genau umgekehrt. Für sie gab der höchste Gott das Schicksal vor, dem man sich zu unterwerfen hatte. Die Menschen müssen nun zeitlebens ihre Pflicht erfüllen und die Harmonie mit Natur und Vernunft aufrechterhalten. Deshalb ist ihr Leben von großer Selbstbeherrschung geprägt. Also ihr seht, da waren auch total unterschiedliche Sichtweisen. Der eine vertrat das, der andere vertrat das, haben wir heute auch. Ne? Die einen vertreten das, die anderen vertreten das, jeweils mit entsprechender Vehemenz. Die waren alle von sich sehr selbst auch sehr überzeugt. Und mit denen ging also jetzt Paulus, der nun eine ganz andere Sichtweise vertrat, ging er nun ins Gespräch, in die Diskussion. Und er überzeugte mit dem, was er sagte, machte er bei dem einen oder anderen dann richtig so ein bisschen Klick. Und er dachte, Mensch, zumindest muss ich da mehr drüber nachdenken. Ja, und dann nahmen sie ihn dann mit in den Stadtrat, um da halt eben weiter drüber nachzureden, zu denken. Der Einstieg, den er dort gewählt hat, als sie ihn mitgenommen hatten, da drückte Paulus als erstes, und das war so, sage ich mal, so sein charmanter Einstieg, er drückte erstmal Respekt aus, dass sie ein sehr gläubiges Volk sind. Ja? Er hat sie ja nicht erst platt gemacht, sondern ihr sind erstmal ein Stück entgegengekommen. Ihr seid ein Gläubiger, dass ihr an eure Götter glaubt. Ne? So, erstmal ein Stück Respekt gezeugt, dass sie gottesfürchtig sind. Er hat ihnen also da auch kein Honig um Bart geschmiert. Er hat das einfach so genannt, wie es ja eigentlich auch Fakt ist. Ganz neutral gesagt, ich respektiere erstmal eure Haltung. Und dieser Respekt, den er ihnen entgegengebracht hat, hat bei denen halt eben auch schon mal die Möglichkeit eröffnet, dass sie ihm zuhören. Ne? Und Petrus hätte gesagt, Jungs, Hölle. Ja? Entweder kommt jetzt mit mir, hier hinten ist Wasser, könnt ihr euch gleich taufen lassen, ne? Oder ab in die Hölle. Paulus machte das bei, in Anführungszeichen, seinen intellektuellen Kollegen ist halt eben geschickter. Er erwählte den Altar, den der dem unbekannten Gott gewidmet war, und er ist ja ganz geschickt dann auf diesen Gott eingestiegen. Es war ja überhaupt gar nicht bestimmt, dass dieser unbekannte Gott sein Gott war, Schöpfer Himmels und der Erde. Ja? Aber er ist ganz geschickt darauf eingestiegen, sagte, da habe ich den gefunden und den stelle ich euch jetzt mal vor. War doch wirklich geschickt gemacht, ne? Also ich fand, der hat das also richtig gut gemacht, dass er auf diese Art und Weise die dort abgeholt hat. Und dann erklärte er ganz einfühlsam, ohne etwas zu verschweigen, so ein paar wichtige Dinge. Erstens, Gott hat das Universum geschaffen. Ja, also dieser unbekannte Gott, er hat alles geschaffen, was da ist. Somit auch euch. Alle. Gott hat allen das Leben gegeben. Also auch den. Gott herrscht über alle Menschheit. Also, er ist der alleinige Gott. Und trotzdem ist Gott ganz nah, sagte er. Gott ist ganz nah. Er ist nicht in Stein gemeißelt, aber er ist ganz nah. Du kannst ihn erleben, du kannst ihn erfahren. Er ist nah. An so einen Stein kann ich mich auch rankuscheln. Aber hilft mir das? Nicht wirklich, ne? Und dann etwas, was auch bei denen eine gewisse Assoziation im Kopf freigesetzt hat. Er sagt, Gott ist unser Vater. Er baut hier jetzt eine Beziehungskomponente ein und bringt ihn halt eben auch ein Stückchen, verbindet Gott mit Vater. Nun weiß ich nicht, wie damals die Vaterbilder waren, aber zumindest hat er das da damals gemacht und das war wohl offensichtlich nicht ganz ohne Grund. Er schreibt also hier im Vers 28, Vater göttlichen Geschlechts. Also Gott als Vater zu bezeichnen, signalisiert natürlich, wenn Gott mein Vater ist, dann bin ich sein Kind und da ist natürlich eine Beziehung. Und das haben die Jungs natürlich auch verstanden, denn sie waren ja helle. Die haben das schon kapiert. Und er untermauerte das noch, indem er halt eben auch noch zwei ihrer griechischen Schriftsteller damals zitiert hat. Hat das also nochmal ein bisschen unterstrichen. So ganz geschickt hat er sich auf sie eingelassen und hat sie dort abgeholt, wo sie sind. Und er hat aber auch ganz klar gesagt, es kommt der Zeitpunkt, da wird Gott richten. Dann wird ein Strich gemacht und wird zusammengezählt. Sören hat das ja auch in der Einleitung schon gut pointiert von C.S. Lewis vorgelesen. Ja? Es gibt nur zwei Menschen. Die einen haben Gott erwählt, die anderen halt eben nicht. Er hat also kein Thema ausgespart. Er hat alles klar gesagt. Und doch hat er es verstanden, die Leute abzuholen. Er konnte nicht jeden damit überzeugen. Aber etliche doch. Auch wir werden, wenn wir mit Menschen reden, nicht jeden überzeugen können. Ich war vorgestern in Berlin gewesen und hatte da geschäftlich zu tun und habe da mit dem höheren Tier gesprochen. Er selbst oder seine Mutter kommt aus dem Kongo, der Vater aus Polen. Er ist in Polen geboren und dann mit 2 Jahren dann nach Berlin gezogen. Hat also so viel Geld, wie ich wahrscheinlich nie mehr ausgeben kann. Und ich sagte dann auch, wollte von mir wissen, wer ich bin. Ich erzählte natürlich auch, dass ich Christ bin und ja, auch mich ganz bewusst als bewussten Christ bezeichnen. Er fragte nach, ich erzählte ihm das. Ja, ich bin auch katholisch erzogen und aber man merkte, er konnte damit nicht so viel anfangen, hat aber dann im Laufe des Gespräches immer wieder betont, dass er ja einen katholischen Hintergrund hat, ne? Also irgendwie wollte er sich halt eben auch zu erkennen geben, also so ein bisschen christlich bin ich ja auch, ne? War interessant, auch das Gespräch. Wichtig für uns als Botschaft ist halt eben auch, sollen diese Predigten ja auch ein Stück rüberbringen, wir müssen den Menschen, denen wir begegnen und mit denen wir über Jesus reden, gucken, dass wir sie auf die richtige Art und Weise ansprechen. Es gibt Menschen, bei denen, die musst du knallhart konfrontieren. So ein ganz alter Bruder, Hans Krapp, ich weiß nicht, von euch werden wahrscheinlich die wenigsten ihn noch kennen, das war so ein Evangelist mit Vorschlaghammer. Ja? Aber er hat eine ganze Menge Menschen zum Glauben geführt. Aber er hat eine ganze Menge halt eben auch vergrault. Ja? Sein Hammer passt da also nur auf bestimmte Keile. Ja? Und das will ich damit halt eben auch ausdrücken. Petrus war so einer, der halt eben auch wirklich knallhart war. Paulus, der Intellektuelle, ist halt eben ein bisschen einfühlsamer auf die Menschen zugegangen und verstand sie ein Stückchen abzuholen. Und das soll auch die Botschaft für uns sein. Es gibt nicht die Methode. Es ist einfach wichtig, dass wir uns in Gesprächen vom Geist Gottes führen lassen. Als ich vorgestern auf der Fahrt nach Berlin war, habe ich auch ganz bewusst gesagt, Herr, ich weiß noch nicht, was da auf mich zukommt, aber ich bitte dich um eins, führe und leite du mich in dem Gespräch. Sich ganz bewusst, wenn man sowas hat, Gott mit einbeziehen, den direkten Kontakt nutzen und sagen, Mensch, Herr, führe und leite du mich. Ich weiß nicht, ob das da noch weitergehen wird. Das wird sich im Laufe der nächsten Wochen und vielleicht Monate entscheiden. Aber ich weiß eins, ich konnte ein kleines Körnchen bei ihm hinterlassen. Ob das irgendwie aufgeht, weiß ich nicht. Letztlich ist das halt eben auch eine Sache von Gottes Geist, der halt eben dann an den Menschen wirkt. Wir haben nicht die Verantwortung, jemanden zum Glauben zu führen. Wir haben die Verantwortung, jemanden ein Stück seines Lebensweges zu begleiten. Und mit der Art und Weise, wie wir leben, wie wir die Liebe Gottes durch uns scheinen lassen, geben wir ihm halt eben so ein kleines Körnchen. Glaubenskörnchen. So einen kleinen Senfsamen vielleicht. Und bei dem einen geht er auf, bei dem anderen, der will damit nichts zu tun haben, der tritt mit den Füßen drauf. Aber so war es auch damals schon. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn sie von euch in der Stadt hören wollen, schüttelt den Staub von den Füßen. Auch damals war das so gewesen. Nicht jeder hat das Wort aufgenommen. Ja? Es ist immer noch die Entscheidung eines jeden Einzelnen selbst. Als letztes, kommst du hier? Da bist du. Als letztes die konsequente Herausforderung ist also, dass Gott klar vor Augen gemalt hat. Also das, was ihr hier stehen habt, ist eigentlich Kokolores. Kannst du eigentlich nicht wirklich gebrauchen. Gott wohnt nicht in diesen Steinen. Gott wohnt nicht in Tempeln. Gott ist dir nah und Gott will letztlich in dir leben. Diese konsequente Herausforderung ist halt eben auch etwas, was wir zum Ausdruck bringen dürfen. In Form, ich habe es so erlebt. Und das kann dir keiner nehmen. Wenn ich sage, ich habe Gott so erlebt, Gott ist mir in dieser Art und Weise nahe gekommen, er hat sich mir in dieser Art und Weise offenbart, dann ist etwas, was ich persönlich erlebt habe, das kann dir keiner widersprechen. Das ist so. Das ist Fakt. Und jetzt kann der andere, kannst du ihn schlucken oder lassen. Ja? Das ist so der Punkt. Das gilt aber auch heute, einfach zu vermitteln, Leute, Hilfe, echte Hilfe fürs Leben kommt nur von Gott. Das kommt nicht in dem großen Angebot, was uns unsere Wohlstandskultur anbietet, ob analog oder digital oder wie auch immer, sondern echte Hilfe kommt nur von unserem lebendigen Gott. Ich habe es so erfahren und ich kann es dir so weitergeben, das Angebot steht. Und das ist diese konsequente Herausforderung, dem anderen die Chance zu geben, sich zu entscheiden. Will ich oder will ich nicht? Letztlich ist es auch das, jeden Sonntag hier in der Predigt. Wir stehen hier vorne ja auch nicht nur, weil wir denken, Mensch, ja, ich bin mal wieder dran und ich möchte mich mal wieder ein bisschen präsentieren und ich habe was Tolles vorbereitet. Heute habt ihr nicht so viele Folien von mir. Vielleicht auch mal gut. Aber was soll denn rüberkommen? Letztlich soll es rüberkommen, dass jeder von uns, mich eingeschlossen, denn für mich gilt die Predigt ja genauso, an einen Punkt kommt, wo er eine konsequente Herausforderung hat, wo er sich entscheiden soll. Gibt es da Dinge in meinem Leben, wo ich was zu verändern habe oder wo ich Schwierigkeiten habe, wo ich Hilfe brauche? Deswegen bieten wir nach dem Gottesdienst immer das Gebet an, Möglichkeit zum Segnen. Wir wollen uns von Gott herausfordern lassen. Das ist eigentlich auch Sinn und Zweck eines Gottesdienstes, einer Bibelstunde, eines Hauskreises. Letztlich, indem wir als Geschwister untereinander zusammen sind, uns anzureizen zu guten Werken, ja, indem wir uns gegenseitig helfen, nicht nur im Tun, sondern halt eben auch mal zu sagen, Mensch, ich habe den Eindruck, du hängst durch. Brauchst du vielleicht ein Gebet? Darf ich für dich beten? Ist dann die konsequente Herausforderung, ich kann mich jetzt öffnen und sagen, wo der Schuh drückt, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, oder ich lasse es. Die Entscheidung liegt immer bei uns. So auch heute. Was ihr damit macht, ist eure Entscheidung. Lassen wir uns herausfordern, immer wieder. Sind wir in der Lage, bereit, durch unser Leben andere herauszufordern oder nicht? Wir haben jeden Tag viele Gelegenheiten. Lasst euch einfach vom Geist Gottes führen und leiten. Herr, wenn es eine Möglichkeit gibt, öffne mir den Weg, öffne mir die Augen, dass ich die Situation sehe. Ich muss also nicht krampfhaft rumrennen. Ich muss Gott einfach nur zutrauen und mich für ihn öffnen. Wenn es dran ist, dann lass es mich merken. Und du wirst merken, Gott ist ein lebendiger Gott und er lässt es dich merken.